Auch von meiner Seite einen guten Morgen. Jetzt kommt die Technik. Super. Gut, ich will euch mitnehmen in das Buch Apostelgeschichte. Wir wollen Kapitel 7 betrachten, dieses Kapitel, wo Stephanus vor den Hohen Rat gezerrt wird. Der Hohe Rat ist der Gerichtshof Israels. Und er wird angeklagt. Er würde gegen Mose und gegen Gott, gegen den Tempel und gegen das Gesetz und gegen die Traditionen der Juden sprechen. Und Stephanus hält diese bedeutsame Rede. Und wir betrachten jetzt die Verse 37 bis 38. Das sind zwei Verse, die in gewisser Weise einen Brennpunkt in seiner Rede darstellen. Apostelgeschichte 7, Verse 37, 38. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach. Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist, mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Zwei Verse. Und wir fragen uns natürlich, wie wichtig sind diese Verse für uns heute? Stephanus, der an der Anklagebank in gewisser Weise gewesen ist, vor diesen Männern gestanden ist, für ihn war das wichtig, diese zwei Verse und diesen Punkte herauszuarbeiten, was Mose betrifft. Er bringt Fakten, die seine Brüder wissen mussten. Mose wurde zu dem, was er war, aufgrund von zwei wichtigen Punkten. Von ihm wird sagt, Mose war der Mann, durch den das Gesetz dem Volk Israel gegeben wurde. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt, er war ein Prophet, der das Kommen des Sohn Gottes vorausgesagt hat. Er hat das Gesetz gegeben, er hat aber auch die Prophetie dem Volk gegeben. Und in der Person von Mose wird das Gesetz und die Propheten in einem Person wiedergegeben. Und das fasst das ganze Alte Testament zusammen. Also wenn wir vom Alten Testament sprechen und manchmal im Neuen Testament lesen, dann heißt es oft immer, die Gesetze und die Propheten. Die Satzungen, die von Mose gekommen sind und auch die Prophetie, der rote Faden von dem Messias, wo Gott zu dem Volk spricht. Und wenn ich jetzt euch heute Morgen frage, ja, was war es eigentlich, dass die Juden ein solch einzigartiges Volk unter den Völkern geworden ist? Was macht die Juden so einzigartig auf dieser Welt? Ist es ihre Größe, ihre Schlauheit, ihre besondere Fähigkeiten? Was Israel einzigartig macht unter allen Völkern auf dieser Erde, ist genau das, was wir gelesen haben. Sie haben lebendige Aussprüche Gottes bekommen. So steht es in meiner Elberfelder Übersetzung. Wenn du die Schlachter Übersetzung hast, dann steht da drin, lebendiges Wort Gottes. Also müssen wir sagen, das, was wir hier heute haben, ist ein lebendiges Wort. Das Israel überliefert gekriegt hat und uns heute auch vorliegt. Das Geheimnis Israel ist, dass Israel es war, zu dem Gott seine lebendige Aussprüche gegeben hat, gesprochen hat. Das ist das Geheimnis Israels. Israel hat eine Geschichte, die wir alle nachvollziehen können, kann man lesen, können wir in der Bibel lesen. Und in der Geschichte lesen wir, wenn Israel auf das Wort, auf die lebendige Worte Gottes gehört hat, dann ging es Israel gut. Dann sind sie gesegnet worden von Gott. Wenn sie aber nicht das taten, was Gottes Wort gesagt hat, dann ist in ihrem Leben alles zerbrochen. Dann waren sie unter dem Fluch, unter dem Kampf, unter dem Elend in dieser Welt. Und Stephanus ist es wichtig, diesen Punkt in seiner Rede ganz, ganz deutlich zu machen, dass seine Brüder das wissen sollen. Indem der Hohe Rat den Herrn Jesus Christus ans Kreuz hat nageln lassen, haben sie ihn verworfen, aber sie verwerfen auch Gottes Wort, die Prophetie über ihn. Und wenn sie das Wort Gottes verwerfen, verwerfen sie ihre Identität, was sie einzigartig machen unter diesen Völkern. Und eigentlich klagen sie ihn an und sagen, du willst alles verfälschen, was uns von Mose gegeben ist. Und er zeigt ihnen eigentlich nur auf, dass das, was Mose vorhergesagt hat, was er uns gegeben hat, erfüllt wurde. Er verwirft nichts, aber sie müssten ihre Position überdenken. Und wir müssen uns heute Morgen die Gedanken gefallen lassen, was hält dich davon ab, Gottes Wort lesen zu wollen und auf Gottes Wort hören zu wollen? Was ist es, was den Menschen davon abhält, diese Aussprüche Gottes tatsächlich lebendige in dein Leben reinsprechen zu lassen, dass sie relevant für dein Leben sind? Relevant waren diese Aussprüche Gottes tatsächlich für viele, viele Menschen. Wir können das in Apostelgeschichte und auch später in den Briefen lesen. Da heißt zum Beispiel in Thessalonicher 1,9, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Es gab viele Menschen, die das verstanden haben, die dieses Wort in ihr Leben aufgenommen haben und die eine Entscheidung getroffen haben, weg von diesen toten Göttern und hin zum lebendigen Gott. Und heute ist es heute nicht auch an der Zeit, aufgrund dessen, wenn wir in die Welt blicken, wenn die Welt brennt, wenn sie einer Bankrott und Armut offensichtlich wird, ist es dann nicht an der Zeit, dass wir auf die Wurzeln unserer Geschichte, dass wir auf die Wurzeln der Christenheit uns zurückbesinnen, dass wir die lebendigen Worte Gottes, die uns gegeben worden sind, neu beachten und neu quasi in Erwägung ziehen, ob die uns was zum Sagen haben. Ich habe die Predigt überschrieben mit das lebendige Wort und habe es in drei Teile unterteilt. Erster Teil ist, das lebendige Wort ist verheißen. Das lebendige Wort offenbart Gottes Willen. Und der dritte Punkt, das lebendige Wort führt zum Leben. Ja, woher kommt das Wort Gottes? Das habe ich mich in meinem Leben gefragt und ich denke, ein jeder wird sich diese Frage mal stellen. Und du wirst sagen, ja, sind ja nur alte Geschichten drin. Das hat doch in der heutigen Zeit nichts mehr zu bedeuten. Aber das lebendige Wort ist verheißen. Mose hatte diese lebendigen Worte von Gott bekommen und er sollte es Israel geben. Er ist in gewisser Weise ein Sendebote Gottes gewesen. Mose sagt von sich selber aber auch, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Er wird nochmal einer aufstehen, von Gott erweckt werden. Der wird genauso wie ich ein Bote sein, ein Sendebote, um euch Worte zu geben. Und das sagt er schon lange, lange, lange vorher. Im 5. Buch Mose steht das. Kündigt Mose diesen großen Propheten an, weit im Voraus. Aber er sagt auch dieses wichtige Wort dazu, dass sein Volk und alle, die das lesen, hören und wissen. Auf diesen sollen sie hören. Auf diesen Menschen, der kommen wird, der erweckt wird von Gott, ist es wichtig zu hören. Und jetzt gehen wir vom Alten Testament in gewisser Weise ins Neue Testament. Wir gehen mal in Johannesevangelium und schlagen mal das erste Kapitel auf. Johannes 1. Auch hier schreibt Johannes was äußerst Wichtiges. Und er schreibt, im Anfang war das Wort. Und wir haben von diesem Wort schon gehört, dass es nicht nur einfach nur ein toter Buchstaben ist, sondern dass es ein lebendiges Wort ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wunderbare Botschaft für uns. Gott hat dann sein Wort gegeben und er sagt, in dem Wort war das Leben. Und es war das Licht für alle Menschen. Und dann kommt Vers 5. Und das Licht schien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Licht kommt in die Finsternis, aber es gibt eine Teilung. Da gibt es das Licht und da gibt es das Finsternis und die zwei verbinden sich nicht. Da gibt es eine Teilung. Wir lesen Vers 11 und 12. Er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier wird uns ganz klar nochmal was gesagt von diesem Wort, dass dieses Wort in das Seine kam, in das Volk Israel kam, ins Volk Gottes kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber annahmen, denen wurde eine Verheißung gegeben, denen wurde eine Hoffnung gegeben, dass sie Kinder Gottes heißen sollen. Dann lesen wir Vers 14 bis 17. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier haben wir Mose wieder und hier wird wieder das gesagt, was wir anfangs gehört haben. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Ich werde in der nächsten Predigt über den Nutzen, über den Zweck des Gesetzes mit euch reden. Aber hier geht es darum, dass hier nochmal ausgedrückt wird, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dieses verheißene Wort, was Mose schon gegeben hat, was wir im Alten Testament sehen, das wie ein roter Strich durch die Bibel geht, bezieht sich auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus, als er Mensch geworden ist. Die Verheißung, was Gott den Menschen gegeben hat, hat sich dann erfüllt. Das Wort wurde Fleisch. Gottes Wort ist also lebendig und zuverlässig, weil es eintrifft. Und weil Gottes Sohn tatsächlich Fleisch und Blut wurde, haben wir heute einen Beweis dessen, dass Gott die Wahrheit spricht, wenn er in der Bibel uns was mitteilt. Und zwar vom ersten Buch bis zum letzten Buch der Bibel. Ja, aber die Tragödie ist, und das lesen wir auch in der Bibel, dass die Menschen das nicht annehmen wollen. Auch in unserer Zeit müssen wir feststellen, dass Menschen das nicht wahrhaben wollen, dass dieses Wort nützlich und gut für uns Menschen sein soll. Warum nicht? Nun, wenn wir uns am Anfang der Geschichte uns anschauen, dann sehen wir, im Gegensatz zu den Juden besaß die Nationen nicht Gottes Wort. Die Juden hatten es, aber die Nationen noch nicht. Die konnten nur anhand vom Leben der Juden erkennen, was es bedeutet, unter diesem Wort zu leben. Also suchten die Menschen natürlich nach Wahrheiten, nach Wegen, nach Weisheiten, um diese Welt, in der sie leben, verstehen zu können. Um einfach eine Lösung für all ihre Probleme im Leben zu finden. So entstanden Religionen. Da gibt es den Animismus. Animismus ist der Glaube, dass in der Materie, dass die Materie selber beseelt ist, dass da Geister drin wohnen. Kennen wir heute in der Esoterik auch. Dann gibt es die Polytheisten. Das sind diejenigen, die an viele Götter glauben. Da gibt es den Sonnengott, da gibt es Gott des Krieges, da gibt es den Gott des Friedens, dann gibt es den Gott der Liebe und so weiter und so fort. An denen hat man festgehalten, da hat man sich Hilfe und Hoffnung versprochen. Und dann gab es natürlich auch noch die anderen Wegen der Zauberei, der Magie, der Hexerei. Alles Hilfsmittel, die in Anspruch genommen werden, damit der Mensch aus seiner schwierigen Lage irgendwo Hilfe und Rettung erfahren soll. Aber die Geschichte blieb ja nicht stehen. Die Menschen sind zusammengekommen, die haben darüber überlegt, wie es noch besser, was es noch für Lösungen geben kann. Und so kam so quasi in der Hochzeit der Zivilisation die Philosophie auf, die griechische Philosophen. Und die waren unwahrscheinlich intelligent und schlau, da kann man nichts abstreiten von denen. Aber die Philosophie ist eigentlich die größte Bemühung des Menschen, um Ursachen von Problemen herauszufinden, um diese Probleme vielleicht auch lösen zu können. Es ist der Versuch, durch menschliche Fähigkeiten, durch menschliche Erkenntnis, die Macht, die hinter den Unsichtbaren steht, einfach zu verstehen und zu ergreifen und dann Lösungswege daraus zu finden. Das war den Menschen damals klar. Es gibt mehr als wie das, was wir sehen, was wir fühlen und anfassen können. Da gibt es etwas, was die Welt regiert, bewegt. Und auf diese Weise haben alle Nationen versucht, Lösungen zu finden. Und Paulus hat das auch erlebt. Als Paulus in die Missionsreise gegangen ist, da ist er auch nach Athen gekommen. Und wie er durch diese Stadt durchgelaufen ist, hat er gesehen, wow, die Athener haben unwahrscheinlich viele Altäre. Für alles haben sie einen Gott. Und da gibt es einen Altar, der hat ihn besonders fasziniert. Da stand dann drauf, einem unbekannten Gott. Sie haben einen unbekannten Gott verehrt, weil sie gedacht haben, es kann ja sein, dass wir noch einen Gott vergessen haben. Es kann ja sein, weil wir nicht alles verstehen, dass es da noch was gibt, das diese Welt regiert und lenkt und leitet. Und den wollen wir natürlich auch verehren. Und Paulus hat dann quasi gesagt, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht irgendwie tasten, fühlen und finden möchten. Das ist das, was die Philosophen immer im Blick gehabt haben. Irgendwie eine Möglichkeit, dass der Mensch versuchen kann, wo und wie kann Gott sein? Wie schaut er aus? Wie bewegt er sich? Wie kann ich ihn einordnen? Ich muss es visuell irgendwie festmachen. Und heute, wenn wir heute uns umschauen, dann sehen wir, dass die Menschen heute noch genauso denken und so vorgehen. Anstelle, dass sie sich an dem Wort Gottes orientieren, versucht der Mensch von heute immer noch den Verstand, das Wissen und die Weisheit aus sich heraus vorzubringen, dass er von sich heraus die Welt verstehen und erklären kann. Und er benutzt die wissenschaftliche Methode, um das Unsichtbare irgendwie für uns greifbar zu machen. Er glaubt in der Lage zu sein, durch das Erkenntnis und durch das Erlangen dieser Methode tatsächlich sein Leben beeinflussen zu können, tatsächlich einen Erlösungsplan für alle Probleme auf dieser Welt zu finden. Dann ist es natürlich so, dass dieser moderne Mensch sagt, die weniger intelligenten Menschen, ja, so betrachten sie die Menschen, die halten natürlich immer noch fest an verschiedenen Religionen. Die weniger intelligenten Menschen mögen noch an der Astrologie, an Wahrsagerei, an Spiritismus und Aberglauben festhalten, aber die gebildeten Menschen, die intelligenten Menschen werden sich am allerliebsten der Philosophie hingeben. Eine Hocherrungenschaft ihrer Wissenschaft und ihres Denkens, das hervorgebracht wird. Sie wollen durch die Wissenschaft das Unsichtbare erklären können. Letztendlich gingen sie noch weiter wie die Menschen in Athen. Sie haben auch Gott weg erklärt durch die Wissenschaft. Heute ist es gang und gäbe, dass man über die Evolution als Tatsache berichtet und nicht mehr als Theorie dieser Philosophen. Und so kann man sagen, dass der heutige moderne Mensch sogar noch schlimmer, wie damals die Menschen in Athen, eine starke Abneigung gegen das lebendige Wort Gottes und gegen den Prediger empfinden. Das ist eine Torheit, mir sowas anzuhorchen zu müssen in der heutigen Zeit. Das geht so weit, dass die intelligenten Menschen nicht mal mehr auf die Politiker hören wollen. Wer will denn noch heute Rat und Weisheit von den Politikern hören? Er wird abgelehnt. Ich möchte mit euch in 1. Korintherbrief schauen. 1. Korinther, Vers 1, Vers 19 und 21 mit euch lesen. Schreibt Paulus zu den Korinthern: Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Vers 21, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Weil die Welt in ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, die Welt wäre in der Lage dazu, wenn sie die Wissenschaft richtig und fundamental benutzen würden, zu erkennen, dass es etwas gibt, was über dem Sichtbaren steht, dass es einen Schöpfer geben muss. Aber weil sie in ihrer Weisheit Gott abgeschafft haben, an ihn nicht glauben wollen, hat sie Gott dahingegeben und hat gesagt, okay, die Menschen sollen gerettet werden, die dieser Torheit der Predigt des Evangeliums glauben. Und das wurde geschrieben von Paulus zu einer Zeit, wo die Hochzeit der Philosophie schon überschritten war. Die Philosophen hatten ihre Zeit, ihre hochgebildete Zeit. Aber als der Herr Jesus Mensch geworden ist, war die Philosophie schon gescheitert. Waren die Ideen der Menschen schon am Ende. Kam heraus, was dabei für Auswirkungen herauskommen. Da kam das Böse und das Übel auch von der Philosophie hervor. Und wenn wir Römer 1 lesen, die Auswirkungen von diesen Menschen, die sich als Weise sehen, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Können wir das auch ganz gut auf unsere Zeit rüberziehen, dass wir nicht besser sind als wie die Zeit von damals. Okay, weil sie Gott nicht erkannten. Der Mensch kann aus sich alleine Gott nicht erkennen. Warum? Weil Gott im Gegensatz zu uns Menschen heilig, unendlich, allwissend, ewiglich ist. Er besitzt Eigenschaften, die wir mit unserem Verstand niemals füllen können, weil Gott größer als unser Verstand ist. Für uns ist vieles nicht erkennbar. Wir würden vielleicht sagen, ja, aber Moment mal, wir sind doch schon sehr weit gekommen in der Menschheit. Wir haben schließlich das Atom zum Spalten gebracht. Wir wollen schließlich auf den Mars fliegen. Und dennoch, muss ich dir sagen, hat es die Menschheit nie hingekriegt, eine Krankheit wie ein Schnupfen ein Heilmittel zu finden, das wirklich die Schnupfen ausgelöscht ist. Da ist den Menschen nie dazu gekommen. Wir dürfen uns nicht immer der Sachen rühmen, wo wir denken, wie groß die Menschheit ist. Der Mensch ist nicht nur endlich, er muss nicht nur sterben, sondern er ist auch ein Sünder. Er ist kraftlos, krank und letztendlich vor Gott schuldig. Und das ist das, was uns auch vor Gott trennt. Aber, sagt uns die Bibel, aber hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Gott hat einen Weg gefunden. Gott möchte das, dass der Mensch nicht verloren gehen soll. Das Geheimnis der Juden bestand eben darin, dass sie die lebendigen Worte Gottes besaßen. Das Alte Testament und auch das Neue Testament, das dann entstanden ist, wurde zuerst den Juden gegeben. Warum wurde das Alte und das Neue Testament zuerst zu den Juden gesprochen? Paulus hat immer zuerst zu den Juden das Evangelium verkündet. Warum? Weil der Messias, weil der Erretter aus den Juden herauskommen ist und sie diesen Vorzug hatten. Nur wenn die Juden ihn dann ablehnen, dann ist Gott zu den Nationen gegangen, wie es heute der Fall ist. Und Stephanus und auch Paulus predigen das zu den Menschen, predigen das zu den Juden und sagen zu ihnen, glaubst du, dass Gottes Verheißungen von einem Messias, von einem Retter dieser Welt, glaubst du, dass diese Verheißung in Jesus Christus erfüllt worden ist? Und dass diese Verheißung auch dir persönlich gilt? Glaubst du an den Namen des Messias, an den Herrn Jesus Christus? Gott hat es versprochen. Er hat sein Wort gegeben. Er hat auch dir das versprochen. Er hat über die Welt und über den einzigen Weg aus dem Welt herauszukommen, aus dem Schlamassel und in eine heile Welt zu kommen. Darüber hat Gott uns mit uns gesprochen. Er hat uns seinen Weg aufgezeigt in Jesus Christus. Zweiter Punkt, das lebendige Wort offenbart Gottes Willen. Da dürfen wir durchaus fragen, wie macht es Gott? Wie offenbart er uns denn seinen Willen? Mose war der Vermittler zwischen Israel und dem Engel auf dem Berg, der mit ihm redete. Der Engel hat die Worte Gottes zu Mose gesprochen und Mose sollte diese Worte zu seinem Volk weitergeben. Und in der Schrift wissen wir, keine Weissagung der Bibel ist das Ergebnis von menschlichen Fähigkeiten oder Erkenntnis. Und dazu schlagen wir auf 2. Petrus. Im 2. Petrusbrief, das erste Kapitel, die Verse 16 bis 21, möchte ich mit uns lesen. Da heißt es nämlich, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner Herrlichkeit, seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so, spricht Petrus, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die zu einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr das zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Petrus, Jakobus und auch Johannes waren Augenzeugen, als der Herr Jesus verwandelt wurde, als ein Licht aus ihm geleuchtet hat. Und sie haben sich das nicht ausgedacht, so eine Geschichte, sondern sie hörten die Stimme, die vom Himmel hergegangen ist. Und auch das haben sie den Jüngern und den Menschen bekundet, haben das gesagt, das ist tatsächlich passiert. Wir sind Zeugen von dem. Das ist Geschichte, können wir heute lesen. Und dann wird uns gesagt, dass keine Weissagung, die in der Bibel steht, durch menschliche Weisheit zustande gekommen ist. Nicht durch die Kraft und Energie von der menschlichen Weisheit und Schlauheit, sondern eben von Gott her redete Menschen. Wie? Getrieben vom Heiligen Geist, wird hier gesagt. Man kann das auch übersetzen wie mitgenommen, mitgerissen, fortgetragen vom Heiligen Geist. Und es geht um göttliche Inspiration. Und das ist das Geheimnis, wie Gott redet zu uns Menschen. Gott selbst hat gesprochen. Menschen haben das gehört und die Botschaft übermittelt. Und so ist eigentlich die Bibel und der Wille Gottes zu uns Menschen gekommen, dass wir davon wissen sollen. Inspiration der Bibel durch den Heiligen Geist ist eine einzige Erklärung für die Existenz des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Es dürfte es eigentlich gar nicht geben, wenn nicht Gott durch den Heiligen Geist wirken würde. Mose schrieb die 5 Bücher Mose in der Bibel. Und in den 5 Bücher Mose finden wir ganz am Anfang die Entstehung der Schöpfung. Und jetzt frage ich euch, wie konnte Mose davon wissen, wie alles entstanden ist? Er war doch kein Augenzeuge. Er war auch kein Wissenschaftler, dass er sich das irgendwie hat ausrechnen können. Er hatte auch gar keine wissenschaftlichen Geräte, dass er das hätte messen können, wie alles entstanden ist. Er hatte auch gar keinen Freigeist oder so viel Fantasie, um das niederzuschreiben, was niedergeschrieben ist. Er hatte nicht einmal den Mut, öffentlich vor seinen Brüdern so aufzustehen und zu sagen, ich bin Naturwissenschaftler, ich weiß Bescheid und weiß, wie alles entstanden ist. Die einzige Erklärung, die wir haben, ist die Inspiration, die Offenbarung, was Gott uns Menschen gegeben hat. Und diese Offenbarung ging an Mose. Und Mose war der Empfänger dieser Offenbarung und hat es seinem Volk und uns heute gegeben. Und das lesen wir auch in der Bibel. Wir schauen in Hebräerbrief. Schlagen auf, Hebräer 1. Und da steht, durch Glauben. Also der Mensch muss glauben. Die Menschen, die glauben erstens mal, dass es Gott gibt. Und zweitens mal, dass Gott uns eine Offenbarung gegeben hat. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, da geht es um die Zeitalter, da geht es um die Schöpfung, wie alles hervorgebracht wurde, durch Gottes Wort bereitet worden ist, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinenden geworden ist, eben nicht aus Materie, die vorhanden ist, sondern aus Gottes Kraft hervorgekommen ist. Das verstehen wir, wer an Gott glaubt und an seine Offenbarung glaubt. Wenn wir Moses Weisheit aus den 5 Büchern rausstellen würden und vergleichen würden mit der Weisheit, was die Philosophen gehabt haben, wenn er allein von den Zeiten spricht, wie alles entstanden ist, oder wenn es um die Sittengesetze geht, die in dem Buch drinstehen, wo wir heute staunen, wie konnte Mose das wissen, dass sich die Israeliten von solchen Sachen enthalten sollen und ihre Lebensmittel so und so zubereiten sollen. Der wusste doch gar nicht, dass es Bakterien gibt damals. Heute wissen wir, dass es super ist, diese Sittengesetze und diese Reinheitsgebote. weil davor bewahrt wurden von Krankheiten. Aber woher sollte das Mose wissen? Wenn wir sein Leben betrachtet, wie er als ein Sohn von ägyptischen Pharaons Tochter zu dem wurde, was er heute wurde, wie er Israel prägte, wie er Israel durch die Wüste geführt hat. Wenn wir das uns anschauen, finden wir da was Vergleichbares in der Geschichte? Und wenn wir dieses Volk selber anschauen und die Juden vergleichen mit irgendwelcher anderen Nation, dann werden wir feststellen, da gibt es keinen Beispiel. Die sind einzigartig. Sowas wie das Volk Juden dürfte es heute ja gar nicht mehr geben, wenn nicht Gott seine Hand über sie halten würde. Dann wird es offensichtlich, dass es eben keine menschliche Weisheit ist, die uns hier vor Augen gestellt wird, sondern dass es Gottes Offenbarung an die Menschen ist. Doch dann gibt es noch den stärksten Beweis, wenn du zweifelst. Und das ist die Erfüllung der Prophetie. Es gibt kein Buch, kein Religionsbuch außer der Schrift im Judentum und bei uns in der Bibel und manche Teile im Koran, die eine Prophetie besitzen, die was vorhersagen, dass man messen kann, ob sich das tatsächlich erfüllt hat. Aber hier ist es eben so, die Erfüllung der Prophetie, wir besitzen das prophetische Wort, wir besitzen das in Händen, bis der Tag aufbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Wir wissen, dass der Morgenstern eines Tages wiederkommen wird. Wir wissen, dass der Morgenstern auch jetzt schon in deinem Herzen aufbrechen möchte, dass du das Licht, seine Herrlichkeit sehen sollst, Orientierung kriegen sollst. Die Prophetie kann tatsächlich beweisen, dass Gott durch Mose gesprochen hat. Sofern du das als Beweis in deinem Herzen annehmen möchtest. Wir haben die Zeugnisse und wir haben die Geschichte von Israel und von den Aposteln. Und das allein würde vom deutschen Gericht als Beweismittel ausreichen. Jesus Christus ist der endgültige Vermittler, der uns Gottes Herzensplan offenbart hat. Hebräer 1, Vers 3. Vorher habe ich Hebräer 11, Vers 3 gelesen. Tut mir leid. Jetzt kommen wir zum Hebräer 1, Vers 1 bis 3 heißt es. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Gott hat uns ein lebendiges Wort in seinem Sohn gegeben. Der Sohn Gottes zeigt uns Gottes Liebe und seinen Ratschlag, wie Gott den Menschen wieder in Einklang mit sich bringt. Und unsere Frage ist, willst du dich darauf einlassen? Akzeptierst du, dass der Sohn Gottes der Vermittler ist zwischen dir und Gott im Himmel? Darf der Sohn Gottes als Morgenstern in deinem Herzen aufgehen, dass du das Licht der Welt in deinem Leben hast? Dritter Punkt. Das lebendige Wort führt zum Leben. Und auch hier, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Wir haben doch hier, sagt die Welt, noch nur gedruckte Buchstaben. Das ist doch nur totes Wort. Das sind doch nur Geschichten, nur Märchen. Gottes Wort ist nicht tot. Gott ist nicht tot und er ist auch nicht von gestern. In seinem Wort finden wir Hoffnung, finden wir Kraft und finden wir Leben. Und Jesus sagt es selber. Wir schlagen mal auf in Johannes-Evangelium und bleiben auch in diesem Evangelium eine Zeit lang. Johannes, 6. Kapitel. Es ist dieses Kapitel, wo es um die Vermehrung der Brote ging und auch dieses Kapitel, wo er zu dem Volk spricht und diese Rede, die der Herr Jesus zum Volk spricht, stößt viele Menschen ab. Und wir lesen die Verse 63 bis 64 erstmal. Da sagt der Herr Jesus zu diesem Volk: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Das hat er festgestellt. Wir gehen zu Vers 66, da heißt es: Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte lebendigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus hat zu Menschen gesprochen, die zweifeln, die das nicht wahrhaben können, die schwanken und nicht wissen, was ist Wahrheit. Kennst du das in deinem Leben? Aber das lebendige Wort ist das einzige Wort, das tatsächlich zu dir sprechen kann, das in dein Herz sprechen kann, das tatsächlich dir Hoffnung und Kraft in schwierigen Lebenssituationen geben kann, das tatsächlich Orientierung und Lebensausrichtung schenkt. Und wenn du dich niedergedrückt und als Versager siehst, dann weißt du, wie Gott über dich denkt und was Gott für einen Plan für dich hat, wenn du in diesem Wort liest. Und durch Glauben kannst du das erfahren für dich. Gottes Wort schenkt dir ewiges Leben und er will dein Herz verändern. Wir gehen im Johannesevangelium mal eine Seite weiter und schlagen mal das 8. Kapitel auf. Hier predigt Jesus im Tempel öffentlich, dass alle Menschen das hören sollen. Und im 8. Kapitel, Vers 3 lesen wir: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat diese Frau aus Gnaden gerettet. Vom Gesetz her hätte sie gesteinigt werden müssen. Und durch Glauben, sie hat ihn Herr genannt, nicht Lehrer wie die Schriftgelehrten. Durch Glauben soll sie leben, kann sie weiterleben im Glauben. Mose, der uns das Gesetz gegeben hat, der das gelehrt hat dem Volk, der hat uns aber auch aufgezeigt, dass dieses Gesetz nicht einzuhalten ist, dass wir alle schuldig werden vor dem Gesetz. Und das mussten alle Menschen bezeugen. Bis auf den Letzten hat jeder diesen Tempel verlassen, angefangen von den Ältesten. Da war niemand mehr übrig, der vielleicht sündlos gewesen wäre, um diese Frau zu steinigen. Aber Mose hat uns neben dem Gesetz auch die Prophetie gegeben, auch die Verheißung gegeben, dass Gott jemanden senden wird, der uns Rettung geben wird. Und auch das ist wichtig im Leben von Mose, dass wir das auch immer wieder sehen. Und dann Blick auf diesen Retter, Blick auf seine Autorität, wie er mit diesen Brüdern spricht, wie er mit Israel spricht. Und der Sohn bringt die Ankläger, die gegen den Sünder aufgestanden sind, zum Schweigen. Das ist die Autorität des Messias. Und dann stellt er die Frage, Frau, wo sind Sie denn jetzt alle hin? Verurteilt dich niemand mehr? Und die Frau erkennt in ihm keinen Lehrer, sondern die erkennt den Messias und spricht, niemand ist mehr hier, Herr. Und der Messias sagt, auch ich werde dich nicht verurteilen. Geh hin, aber sündige nicht mehr. Das sind Worte, die zum Leben führen. Vergebung und Kraft eines neuen Lebens schenken. Worte, die dir eine Zukunft zusichern, egal was deine Vergangenheit gewesen ist. Aus Gnaden bist du gerettet, in ihm und durch Glauben kannst du leben. Aber nicht in deiner Kraft, sondern in der Macht seiner Stärke. Das ist wichtig. In der Macht seiner Stärke. Das ist das, was uns die Bibel gibt, sagt. Das ist das, was dir vor Augen sein sollte. Die Worte, die zu dir sprechen und die dir sagen, dir sei ist vergeben worden in Jesus Christus. Die Schuld ist bezahlt. Und auch die Worte, die dir sagen, ein Neuanfang ist möglich, egal was da hinten gewesen ist. Du kannst ein neues Leben, du wirst vom Neuen geboren werden, von Gott geboren werden. Und dahinter steht eine Kraft, die Schöpfungskraft, weil es von einem neuen Schöpfung die Rede ist in der Bibel. Und das ist kein totes Wort, das ist absolut lebendiges Wort. Neue Lebenskraft auf einer neuen Quelle zu schöpfen. Wir gehen jetzt und lassen aber noch den Finger in Johannes Evangelium nochmal in Petrusbriefen, ersten Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 23 und 25, da heißt es in 1. Petrus 1, 23, 25, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Lebendige Wort und ein bleibendes Wort. Etwas, was nicht mehr verloren gehen kann. Ein Wort, das dir Aussichten auf die Herrlichkeit bei Gott und seinen Engeln verheißt und schenkt. Diese Aussichten hat jeder, der in diesem Wort glaubt und neugeboren ist. Eine ewige Gemeinschaft mit diesem herrlichen Gott zu haben. Es ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das ist das Evangelium, das dir Leben zusichert. Das lebendige Wort ist nicht nur eine Botschaft, sondern eine Person, weil es lebendig ist. Das Wort wurde Fleisch. Lebendig und ewig ist das Wort. Und das Wort vom Herrn Jesus Christus ist so gewaltig, dass er Autorität und Macht hat, weil er ist der Herr. Ich komme zum Schluss. was sollen wir jetzt mit diesem lebendigen Wort anfangen? Was willst du jetzt mit dem tun, was du gehört hast? Und da kann ich nur dich darauf aufmerksam machen, hör nicht auf das, was ich dir sag, sondern hör auf das lebendige Wort, was der Herr selber dir sagt. Und jetzt gehen wir in Johannesevangelium nochmal zurück und schlagen das 12. Kapitel auf. Was spricht der Herr Jesus? Johannes 12, ich beginne von Vers 46, Johannes 12, 46. Und der Herr Jesus spricht zu dir: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, man kann auch sagen, nicht beachtet oder nicht einhält, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Sein lebendiges Wort hat auch heute Morgen in dein Herz gesprochen, vielleicht schon viele, viele Tage, vielleicht schon Jahre in dein Herz gesprochen. Aber wenn du dieses Wort zurückweist, ablehnst, wer wird dann dein Richter sein? Wer ist der Richter, wenn du nicht glaubst und gestorben bist? Da Jesus sagt, das Wort, das ich geredet habe, das wird dich richten am letzten Tag. Am letzten Tag, wenn du vor dem Vater stehen musst. Gott wird dich dann daran erinnern, dass der Mensch einst in ein vollkommenes Bild geschaffen wurde, ohne Sünde, ohne Schuld, Gott ähnlich geschaffen wurde. Er hat uns dann, nachdem der Mensch von ihm rebellisch weggelaufen ist, das Gesetz gegeben, das ihm Orientierung geben sollte, wer Gott ist. Aber er hat uns auch die Aussprüche des lebendigen Lebens gegeben. Es war die Liebe Gottes, die dich daran erinnert, dass für dich sein Sohn am Kreuz gestorben ist. Damit du eben nicht vor dem Richterstuhl am letzten Tag dein Gericht empfangen musst. Gott hat alles vollbracht. Es gibt nichts mehr, was Gott noch tun müsste, um dich zu retten. Es liegt jetzt an dir, wie du dich entscheidest. Hast du sein Wort in deinem Herzen aufgenommen? Das muss ein jeder für sich selber prüfen. Mose empfing diese lebendige Aussprüche Gottes, aber zu einem Zweck, zu einem Ziel. Diese Bibel hat einen Zweck, diese Worte haben ein Ziel. Was ist denn dieses Ziel? Es sollte uns gegeben werden, damit es in unser Herz sprechen kann, um uns zur Erkenntnis Gottes zu führen, damit du Gott so erkennen sollst, wie Gott sich zu offenbaren, dir das gibt, dass du dir Gott nicht selber ausmalen musst, wie vielleicht Gott sein könnte, sondern da offenbart er sich dir. Wozu? Damit wir Barmherzigkeit empfangen, das war mein erster Punkt. Und um Gnade zu finden, war mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, um rechtzeitige Hilfe zu geben, damit dir geholfen werden kann. Ich wünsche dir für diese Woche, dass der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht und dass das Licht des Lebens auch in deinem Herzen sich ausbreitet, dass du ein Zeugnis und ein Licht für diese Welt sein kannst. Amen.